hat sich wirklich phasenweise so angefühlt, das würde ich jetzt dann gleich überschnappen. Das war dann so in der Gedanke, in der Art von, ja, wenn du sie nicht verlassen willst, dann schlitz ihr doch einfach die Kehle auf.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Fabian Hollenstein. Seit seiner Jugend begleiten ihn Zwangsgedanken, die sich langsam steigern. Aus der Sorge, möglicherweise schwul zu sein, werden irgendwann, als er schon längst mit seiner großen Liebe verheiratet ist, aggressive Zwangsgedanken. Mal schlitzt er seiner Frau gedanklich mit dem Brotmesser die Kehle auf, mal stößt er sie in seiner Fantasie im Urlaub von der chinesischen Mauer. Mit der Geburt seines ersten Kindes nehmen die Zwangsgedanken weitere ungeheuerliche Formen an. Fabian quälen Zwangsgedanken, er könnte pädophil sein. Für ihn ist klar, bevor er seinen Liebsten etwas antut, setzt er seinem Leben ein Ende. Doch dazu kommt es glücklicherweise nicht. Mittlerweile weiß er, dass es Zwangsgedanken waren, an denen er gelitten hat, und konnte sie erfolgreich therapieren. Erstmal herzlich willkommen, Herr Hollenstein.
Ja, vielen Dank für die Einladung in diesem Podcast und schönen guten Morgen, Herr Steinbrecher.
Ja, hallo und ich danke für das Vertrauen. Herr Hollenstein, das hört sich ja sehr heftig an, was Sie erlebt haben. Blitzen denn heute solche schrecklichen Gedanken manchmal noch auf oder sind Sie mittlerweile ganz frei davon?
Nee, die Gedanken als solches, die habe ich tatsächlich heute noch. Das ist übrigens ein Phänomen, das so gut wie alle Menschen kennen. Alle Menschen haben von Zeit zu Zeit verrückte, bizarre Gedanken, die sie nicht einordnen können. Natürlich niemals in der Frequenz und der Intensität, wie sie jetzt ein Betroffener einer Zwangsstörung erlebt. Aber tatsächlich kennen alle Menschen solche Gedanken und auch ich habe auch heute immer noch solche Gedanken. Natürlich auch eben nicht mehr in der Frequenz und der Intensität wie früher. Heute kommen diese Gedanken und sie gehen wieder, ohne dass sie mich in Sorge versetzen oder mir Angst machen. Es fühlt sich an wie normale Gedanken. Aber rein inhaltlich habe ich auch heute noch dieselben Gedanken.
Okay. Also um das alles zu verstehen, gehen wir vielleicht nochmal zurück. Ne? Wie hat das bei Ihnen angefangen, wenn Sie sich erinnern?
Ja, ich denke, ich war so, ich kann es nicht auf den Tag mich zurückerinnern, aber ich denke, ich war irgendwo so zwischen 13 und 14 Jahre alt und hatte irgendwann einfach plötzlich den Gedanken, ich könnte schwul sein. Oder was, wenn ich schwul bin? Und dieser Gedanke, der hat mich dann nicht mehr losgelassen und mich eigentlich fortan ständig begleitet und ja, mein Leben in dem Sinne auch beeinträchtigt.
Ich meine, wäre das denn schlimm gewesen? Weil, also war Homosexualität in Ihrem Umfeld nach Tabu? War das ein negativer Gedanke oder wie haben Sie das denn erlebt?
Die große Problematik war ja, das hat sich falsch angefühlt. Also ich hatte bis zu diesem Moment ja nicht einmal meine sexuelle Orientierung in Frage gestellt. Und dann kamen plötzlich diese Gedanken aus dem Nichts. Und diese Gedanken, aus meiner Sicht, die mussten ja irgendeine Bedeutung haben, weil warum sonst hätte ich diese Gedanken haben sollen, oder? Aber es war weniger die Frage, ob das jetzt schlimm wäre, wenn ich es wäre, sondern es war mehr halt einfach dieser Zweifel und dieses Gefühl, eigentlich stimmt das gar nicht, oder? Also eigentlich passt das nicht mit meiner Wahrnehmung und mit meinen bisherigen Erfahrungen. Und doch ist das ständig in meinem Kopf und ich krieg's nicht mehr raus. Und das lässt einem irgendwo ein Stück weit dann auch verzweifeln.
Ich meine, wenn ich das richtig verstehe, war das ja auch die Zeit, in die Sie so reingewachsen sind, also die Teenagerjahre stelle ich mir jetzt gerade vor. Da beginnt man ja dann auch Beziehungen zu führen, erste Beziehungen zu führen. Hat das denn da reingewirkt in irgendeiner Form?
Ja, absolut. Ich war immer hin und her gerissen. Ich meine, ich habe mich all die Jahre immer ausschließlich in weibliche Personen verliebt gehabt, auch schon vorher. Meine erste Freundin oder das erste Mal, als ich verliebt war, das geht zurück bis in den Kindergarten. Und all die Jahre danach, ich war immer wieder verliebt. Mhm.
Ich war
und,
auch schon im Kindergarten verliebt übrigens. Manchmal fängt es früh
ja,
an.
Und ich, ja. ja, genau. Und ich kann mich noch gut erinnern, das war so eine große, attraktive, junges Mädchen. Mhm. Und genau da war ich das erste Mal verliebt und so ging es dann eigentlich weiter, bis ich irgendwie 13, 14 war und es gab nie den Moment, als ich das angezweifelt habe. Und dann kam das plötzlich, ja, und dann kommt ja so die Phase der Entdeckung und das hat das Ganze natürlich schon schwierig gemacht, weil immer, wenn ich mich wieder verliebt habe, waren die Zweifel umso lauter und umso stärker. Ja, aber was tust du hier überhaupt? Mhm. Du bist doch eigentlich homosexuell und du spielst dieser Frau ja nur etwas vor. Und so weiter und so fort. Und so hat sich das dann ständig in meinem Kopf gedreht und natürlich alle meine Handlungen auch irgendwo ein Stück weit beeinflusst. Mhm. Also ich wusste irgendwann nicht mehr, wer bin ich überhaupt.
Und was, wenn Sie sagen, das hatte auch Auswirkungen auf Beziehungen, gab es denn da Beziehungen dann zu jungen Frauen, zu Mädchen, die länger waren, die kürzer waren? Also wie sah das denn aus dann damals bei Ihnen?
Ja, tatsächlich war es eben eher so, dass es immer schneller wieder vorbei war. Eigentlich war es immer wieder vorbei, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Und meistens, also ich war immer Hals über Kopf verliebt und dann kam aber irgendwann der Moment, wo ich irgendwas festgestellt habe an der anderen Person, das mich gestört hat. Das konnte irgendwas Optisches sein, das konnte aber auch irgendeine Verhaltensweise sein, die mich irritiert hat. Und dann war es meistens so, dass diese Liebe wie auf Knopfdruck, dieses Verliebtsein wie auf Knopfdruck weggeblasen war. Also ich bin da nicht von Wolke 7 auf Wolke 6 runtergegangen, sondern von Wolke 7 direkt auf Wolke 0. Und ich habe wahrscheinlich viele Herzen gebrochen, die ich eigentlich gar nie brechen wollte, weil das waren alles tolle Mädchen, in die ich verliebt war, mit denen ich zusammen war. Aber da kam mir einfach dann wirklich diese Zwangsstörung immer in den Weg. Und das Trennen dann von der Freundin, das war eigentlich ein klassisches Vermeidungsverhalten. Also die Trennung war eigentlich eine Zwangshandlung, wenn man das mal aus der Perspektive anschauen möchte.
Aber das wussten Sie ja damals noch nicht,
natürlich nicht,
Sie haben gesagt, Sie haben sich obsessiv damit beschäftigt. Also Sie haben ja irgendwann Abi gemacht, sind auch in den Beruf eingestiegen. Irgendwann haben Sie dann ja Ihre heutige Frau kennengelernt. Wussten Sie schnell, dass es mit ihr anders ist, dass es mit ihr intensiver werden könnte als mit anderen?
Ja, das war mit ihr dann tatsächlich, wir haben uns ja im Urlaub kennengelernt, damals 2001 in Montenegro. Also meine Frau kommt aus Ex-Jugoslawien. Und wir beide waren in Montenegro im Urlaub und ich habe sie da kennengelernt und das war wirklich Liebe auf den ersten Blick für uns beide. Es hat sofort gefunkt, es hat alles gepasst, außer dass wir nicht im selben Land gewohnt haben. Und damals, da hatte ich dann auch relativ lange Zeit keine Zweifel an der Beziehung. Und auch das Thema Homosexualität war dann wie weggeblasen. Das rückte, wann immer ich verliebt war, rückte das Thema Homosexualität in den Hintergrund, weil es ja offensichtlich war, dass ich nicht homosexuell sein kann, wenn ich mich gerade wieder in ein weibliches Wesen verliebt habe.
Und als es dann ernster wurde, haben Sie da wieder drüber nachgedacht? Also ob das überhaupt geht, ob Sie überhaupt mit dieser Frau dann dauerhaft zusammen sein können, wenn Sie vielleicht schwul sind, also um mich kurz in Ihre damaligen Gedanken reinzuversetzen?
Ja, der Vorteil bei dieser Beziehung war, es war eine Fernbeziehung. Sie lebte damals noch in Serbien und ich in der Schweiz. Und wie gesagt, kennengelernt haben wir uns in Montenegro und sie ging dann zurück nach Serbien, ich ging zurück in die Schweiz und wir haben uns dann tatsächlich ein Jahr nicht gesehen. Aber den Kontakt gehalten, regelmäßig telefoniert. Und ich glaube, dass mir so diese Fernbeziehung tatsächlich entgegenkam. Ich habe mich dann gefreut, dass wir uns nach einem Jahr endlich wiedersehen. Und dieser Sommer dann, der war auch phänomenal. Wir waren dann wieder für 4 Wochen in Montenegro und eigentlich 4 Wochen zusammen. Und das lief wirklich super.
Also das hört sich so an, als sei da in dieser Zeit irgendwie alles so in einer Balance gewesen, ne? Also es war eine Fernbeziehung. Sie konnten auch nicht wie bei anderen Frauen dann durch häufige Treffen wieder Dinge entdecken, die sie dann wieder in Frage gestellt hätten, ne? So nach dem Motto, ah, dann ist sie doch nicht die Richtige. Sie haben sich ein Jahr nicht gesehen, das kam ihnen entgegen. Dann war da dieser schöne Sommer, den sie genossen haben. Stelle ich mir auch so vor, verliebt sein ist ja auch wie so ein Rausch. Wann war denn dann der Zeitpunkt, an dem Gedanken wieder belastender wurden, auch für die Beziehung?
Ja, eigentlich schon nach diesem Urlaub war schon, ich kann mich noch erinnern, dass so 2 Tage, bevor dann der Urlaub zu Ende war und wir uns eigentlich wieder trennen mussten für eine unbestimmte Zeit, hat es bei mir dann schon wieder so angefangen. Ich habe mich gar nicht gefreut auf die Zeit nach dem Urlaub. Jetzt nicht nur, weil wir uns nicht mehr sehen, sondern weil ich wusste, ich würde dann wieder ständig in meinem Kopf festhängen und all diese Erinnerungen durchgehen müssen, um das Gefühl der Liebe aufrechtzuhalten. Und so gesehen fing es dann eigentlich schon wieder an, schwieriger zu werden nach diesem Urlaub. Aber ich hatte da so viele tolle Erinnerungen. Wir haben so viele gemeinsame Bilder gemacht, dass ich das dann doch irgendwie wohl behalten noch überstanden habe, diese Phase.
Also es gab unterschiedliche Phasen. Ich kann mir vorstellen, irgendwann auch mal eine Phase, wo es auch, wenn man sich trifft, nicht mehr ganz so entspannt ist. Aber das passiert ja auch in anderen Liebesbeziehungen so. Sie haben ja dann aber doch geheiratet. War die Zeit der Hochzeit denn zumindest dann frei wieder von den Gedanken oder hat sich das eher nochmal zugespitzt?
Nein, damals war schon ultimativ schlimm. Als ich dann nach diesem Urlaub im Mai und dem Heiratsantrag mich wieder ins Flugzeug gesetzt habe, habe ich wie gespürt, ist genau das passiert, was mir vorher immer passiert ist. Alle Gefühle waren weg. Respektive, ich konnte sie nicht wieder reaktivieren. Also ich war im Flugzeug und habe versucht, mich an die schönen Momente unseres gerade zurückliegenden Urlaubs zu erinnern. Und egal, woran ich mich erinnert habe, es kamen keine positiven Gefühle hoch. Und das war dann so der Wendepunkt in meinem Leben, wo es dann wirklich, wirklich schlecht wurde. Und geheiratet habe ich dann 2006 und das war ganz schwierig. Also da eben habe ich mich dann vor allem mit so Gedanken gequält. Ja, jetzt ruiniere ich eigentlich nicht nur mein Leben, sondern ich ruiniere auch das Leben meiner Frau. Ich spiele ja was vor und kann sie nicht das Leben leben, das sie vielleicht verdient hätte und muss es mit mir verbringen, mit mir, der eigentlich tief innern homosexuell ist und so weiter und so fort. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr schwierig.
Ich habe ja am Anfang auch gesagt, es hat sich mit der Zeit bei Ihnen auch noch gesteigert.
Genau.
Irgendwann kamen dann ja auch noch andere aggressive Gedanken hinzu in Bezug auf Ihre Frau. Was waren das für Gedanken?
Ja, das war genau in dieser Zeit nach Mai 2003, eben als ich eigentlich nichts mehr für meine Frau empfunden habe, obwohl ich wusste, das ist die Richtige, obwohl ich wusste, das ist meine Traumfrau, habe ich nichts mehr für sie empfunden. Und dann in dieser Phase, wo ich wirklich zeitweise das Gefühl hatte, ich verliere jetzt den Verstand, also ich war voller Zweifel, ich war voller Angst, ich war angespannt, ich war gestresst. Und es hat sich wirklich phasenweise so angefühlt, als würde ich jetzt dann gleich überschnappen, als würde ich den Verstand verlieren. In dieser Phase sind dann diese aggressiven Zwangsgedanken hochgekommen. Und der erste, an den ich mich noch gut erinnern kann, das war dann so in der Gedanke in der Art von, ja, wenn du sie nicht verlassen willst, dann schlitz ihr doch einfach die Kehle auf. Und so hat das dann angefangen, sich eben zu verlagern, immer mehr auf dieses aggressive Thema, dass ich meiner Frau irgendwas antun könnte, dass ich ihr eben mit das Messer in den Rücken rammen könnte, dass ich ihr die Kehle aufschlitzen könnte, dass ich sie irgendwo runterstoßen könnte oder was auch immer. So hat das damals dann angefangen und das hat mir eigentlich dann den Boden unter den Füßen weggezogen.
Also wenn das der Anfang war, ist ja Wahnsinn. Also haben Sie dann auch Angst gehabt vor sich selbst? Also das stelle ich mir schrecklich vor.
Ja, natürlich.
Solche Gedanken zu haben. Mhm.
Das hat ja meine ganze Identität, das hat es ja sowieso schon immer, meine ganze Identität in Frage gestellt. Hm? Aber wie gesagt, wie Sie ja Ihre Eingangsfrage gestellt haben, was wäre denn so schlimm daran gewesen, wenn ich homosexuell gewesen wäre? Darüber kann man ja noch diskutieren, nur was wäre so schlimm daran, wenn ich ein Serienkiller wäre? Darüber möchte man ja eigentlich nicht diskutieren, weil das jedem einleuchtet, dass das schlimm ist. Und ich hab wirklich gedacht, in mir drin schlummert irgend so ein Monster, das nur darauf wartet, entfesselt zu werden. Hm.
Sehr. Und Sie haben auch gesagt, das ist auch im Urlaub passiert, zum Beispiel in China. Was hatten Sie da für eine Erfahrung?
Ja, so Gedanken hatte ich ja immer und überall, und an viele kann ich mich auch noch erinnern. Und das war auch so ein, wir waren auf der chinesischen Mauer. Und als wir da so standen und runtergeschaut haben, da schoss plötzlich der Gedanke ein, stoß jetzt einfach runter, dann ist es vorbei. Und das hat mich dann immer diese Momente in Angst und Schrecken versetzt. Und ich musste dann wirklich auch 1,2 Meter Abstand nehmen von meiner Frau, damit bloß nichts passiert. Und ich konnte ihr das ja auch nicht erzählen. Ich konnte ja nicht sagen, hey Schatz, ich habe gerade darüber nachgedacht, ich stoß dich jetzt von der chinesischen Mauer.
Hat sie denn was mitgekriegt? Hat sie mitgekriegt?
Nein.
Auch nicht. Und haben sie körperlich reagiert? Also haben Sie in dem Moment angefangen zu schwitzen? Haben Sie gedacht, was ist los? Mussten Sie sich, keine Ahnung, irgendwie abreagieren, woanders? Sie haben gesagt, Sie haben Abstand gehalten, aber wie haben Sie das innerlich erlebt?
Ja, ich hatte Schweißausbrüche, also wirklich, ich stelle mir das so vor wie Frauen, die in den Wechseljahren sind, es wird heiß, es wird kalt. Ich hatte immer so eine Art Hitze auf der Stirn, die mich eigentlich durch den Tag begleitet hat. Ich hatte damals tatsächlich auch lieber Winter als Sommer, weil im Winter habe ich diese Hitze auf der Stirn nicht so stark gespürt wie im Sommer. Ich hatte dann so einen Druck auf der Brust. Mir fiel es schwer zu atmen. Ich hatte aber nie klassisch Panikattacken. Und doch, aber körperlich habe ich sehr, sehr stark auf diese Gedanken reagiert. Also es war wie so eine Stressachse, die gezündet wurde von 0 auf 100. Ich versuche das manchmal so zu erklären. Nehmen wir an, Sie haben noch 2 Stunden Zeit, irgendein Projekt fertig zu machen. Und jetzt kommt Ihr Chef und sagt, du, aber das Projekt muss jetzt in 5 Minuten fertig sein. Und jetzt fehlen Ihnen 1 Stunde und 55 Minuten, die Sie eingeplant haben. Und das löst sofort Stress aus. Und ungefähr so ist das auch. Also man steht sofort von 0 auf 100 unter Druck, ist gestresst und möchte eigentlich nur eben fliehen. Aber ich kann jetzt auch nicht kilometerweit wegrennen von meiner Frau, aber die 1, 2, 3 Meter Abstand oder mal auf die andere Seite gehen, das musste dann schon sein, weil ich einfach so Angst hatte, dass ich es jetzt dann gleich tun könnte, oder? Also die Angst war ja, dass ich es jetzt wirklich tue. Ich habe es gedacht und der nächste Schritt ist, dass ich es tun werde.
Und gleichzeitig wollten Sie oder konnten Sie es Ihrer Frau nicht erzählen, weil Sie wahrscheinlich gedacht haben, ja, dann ist sie ja, dann verlässt sie mich ja sofort. Ein Mann, der solche Gedanken hat, den will sie nicht mehr. Oder was hat dagegen gesprochen, mit ihr darüber zu sprechen? Wahrscheinlich Verlustangst, oder?
Ja, so tatsächlich über die Beziehungsthematik habe ich mit ihr mal dann im Sommer 2003, habe ich es irgendwann, da waren wir auch wieder in Montenegro zusammen für 4 Wochen und da habe ich es ganz am Anfang nicht mehr ausgehalten. Ich habe ihr gesagt, du, ich liebe dich über alles, aber ich fühle es nicht. Irgendwas stimmt nicht, dass ich kann es dir noch nicht mal erklären, was da mit mir los ist. Ich habe ständig diese Zweifel, obwohl ich weiß, du bist die Richtige. Und ich meine, ja, wie hat sie reagiert? Sie war traurig, sie hat es nicht verstanden, sie dachte, ich möchte mich von ihr trennen, so wie man halt wahrscheinlich reagieren würde, wenn einem jemand erzählt, dass er einem nicht mehr liebt,
ja,
oder?
Ja.
Und da war es dann wirklich auf der Kippe, da war 2, 3 Tage Krise, aber irgendwie, ja, haben wir beide aneinander gehangen und uns dann eben in diesem Sommer trotzdem nicht getrennt und danach habe ich auch nie wieder darüber gesprochen. Ich meine, meine größte Angst war immer, wenn ich irgendjemandem erzähle, was sich in meinem Kopf abspielt, dann rufen die, bei uns hat man früher immer gesagt, das gelbe Fahrzeug, das ist so das Fahrzeug von der Psychiatrie, dann holt man dieses gelbe Wägelein und die holen mich dann mit einer Zwangsjacke ab und sperren mich irgendwo in einem Keller von einer Anstalt und lasse mich nie wieder raus, weil ich einfach eine Gefahr für die Gesellschaft bin. Und deshalb war klar, das kann ich nicht erzählen.
Verstehe ich total. Aber wenn Sie den gelben Wagen ansprechen, Sie haben Ihre Frau geliebt und Sie lieben sie ja immer noch. Und Sie haben sich gefragt, ist das ein Monster, das da in mir schlummert? Ne, diese Fragen haben Sie sich ja gestellt. Wenn Sie sich solche Gedanken machen und überlegen, stoße ich sie jetzt von der Mauer, schlitze ich ihr die Kehle auf? Das sind ja grausame Gedanken. Und da gibt es ja keine zwei Meinungen dazu, dass das grausam ist. Haben Sie dann auch in der Angst vor sich selbst und aus dem Wunsch, Ihre Frau zu schützen, Gedanken darüber gemacht, und jetzt bin ich wieder bei dem gelben Wagen, aber dass Sie sich professionelle Hilfe holen, dass Sie sich in therapeutische Hände geben, um zu erkennen, was da in Ihnen eigentlich los ist? Hatten Sie diese Gedanken?
Nein, definitiv nicht. Ich wollte nicht Therapie, wie gesagt, meine Beobachtung oder meine Überzeugung ein Stück weit ja auch, war ja, ich bin homosexuell, ich bin beziehungsunfähig und ich bin ein kaltblütiges Monster. Und wenn man das irgendjemandem erzählt, dann gibt's nur die logische Konsequenz daraus, diese Menschen muss man einsperren. Und da ich ein sehr freiheitsliebender Mensch war, war für mich wie klar, das darf und kann ich niemandem erzählen. Und deshalb so meine Strategie, damit umzugehen, war immer alles möglichst weit wegzuschieben. Also wenn diese Gedanken hochgekommen sind, war die erste Reaktion von mir, diese Gedanken zu unterdrücken. Also diese Gedanken möglichst nicht zu denken, in dieses Loch zurückzuschieben, wo sie hergekommen sind. Und das war über all diese Jahre auch meine Hauptstrategie, damit umzugehen. Also so eine Art Verdrängen, Wegschieben, nicht wahrhaben wollen, nicht zulassen. Einfach immer, wenn es kommt, wegschieben. Wenn es kommt, wegschieben. Wenn es kommt, wegschieben.
Und konnten Sie das auch wegschieben, indem Sie gearbeitet haben? Also waren diese anderen Dinge, die im Alltag eine Rolle gespielt haben, vielleicht sogar ein Fluchtpunkt für Sie?
Ja, das hat sicher geholfen, gleichzeitig aber auch dazu geführt, dass ich immer mehr gearbeitet habe.
Sie sind ja dann auch Eltern geworden, ne? Wieder ein nächster großer Schritt im Leben. Und in Ihnen kamen wieder neue Gedanken dazu. Welche waren das?
Ja, das fing eigentlich zuerst an mit aggressiven Zwangsgedanken, die sich dann bereits in der ersten Nacht nach der Geburt auf meinen Sohn übergeschwappt sind. Und zwar, wir hatten ein Familienzimmer im Spital. Also ich durfte zusammen mit meiner Frau und mit meinem Sohn im Spital schlafen. Und meine Frau hatte einen Kaiserschnitt und war überhaupt nicht mobil in den ersten 1-2 Tagen, so dass ich mich dann eigentlich mehrheitlich um den Kleinen gekümmert habe. So auch in der Nacht. Und der Kleine hat dann neben mir geschlafen, nicht neben der Frau. Und er hat dann immer mal noch so Fruchtwasser hochgestoßen und ich musste ihm das dann immer abputzen mit so einem Stofftüchlein. Und in der ersten Nacht hatte ich dann bereits diesen Gedanken, du könntest ihm ja jetzt einfach dieses Stofftuch auch einfach aufs Gesicht drücken und ihn ersticken.
Oh Gott.
Es ist in der ersten Nacht bereits passiert, was ich vorher schon Wochen vorab befürchtet habe, dass es passieren wird. Ja. Und so hat das dann eigentlich angefangen. Also bislang hat sich meine aggressiven Zwangsgedanken haben sich eigentlich ausschließlich auf meine Frau konzentriert. Bis dahin. Und dann ab dieser Nacht war nicht nur meine Frau im Fokus, sondern dann eben auch mein Sohn.
Aber was heißt das? Also ich meine, das sind ja alles Gedanken, das will man sich ja eigentlich ja gar nicht vorstellen. Ne? Das ist ja so ein Moment, ne? Man wird Eltern, man wird Vater und dann hat man in der ersten Nacht schon wieder diese Gedanken. Sie hatten diese Gedanken. Was heißt das dann in der Konsequenz? Haben Sie dann auch dort wieder versucht, sich Ihrem Kind erst gar nicht zu nähern? Was hat das für Ihren Alltag bedeutet?
Ich wollte nicht nach Hause, ich wollte nicht mit meiner Frau und dem Kleinen allein sein. Das war der Horror für mich und ich hatte keine Gefühle für meinen Sohn. Also meine Vorstellung war, dieses Kind wird geboren und ich bin überwältigt und komplett in dieses Kind verliebt und kann an nichts anderes mehr denken. Und die Realität war aber eine ganz andere. Da war dieses Wesen und ich habe nichts für dieses Wesen empfunden. Und das hat mich natürlich dann zusätzlich getriggert. Und und ich habe dann auch angefangen, mein Kind immer mehr zu vermeiden. Ich habe immer meine Frau alles machen lassen. Ich habe das Kind nur gehalten, wenn es wirklich notwendig war, weil ich auch die Befürchtung hatte, ich könnte es absichtlich fallen lassen. Und so weiter und so fort. Und ich habe versucht, oder habe nicht nur versucht, sondern ich habe je länger, je mehr einen großen Bogen um mein Kind gemacht und möglichst keine Zeit alleine mit ihm verbracht. Wenn meine Frau auch anwesend war, wenn wir zu dritt waren, dann ging das. Aber ich alleine mit ihm, das war eine Horrorvorstellung für mich.
War dann irgendwann der Punkt da, dass Sie gedacht haben, Mensch, so geht's doch nicht weiter?
Ja, es wurde ja dann noch schlimmer. Irgendwann im Verlauf der ersten Wochen kamen dann pädophile Zwangsgedanken hinzu. Also ich hatte plötzlich die Befürchtung, ich könnte mein Kind, meinen Sohn sexuell missbrauchen. Wohlgemerkt, obwohl das das wäre, was ich niemals tun würde. Also es wäre das Schlimmste in meiner Vorstellung, wenn das passieren würde. Und doch hatte ich ständig diese Gedanken und wusste eben nicht, bedeutet das, dass ich es tun möchte oder was ist mit mir los? Und so hat eigentlich der Zwang dann nochmals eine neue Eskalationsstufe gezündet. Und diese Stufe, die hat mich dann wirklich in die Suizidalität getrieben. So die Summe aus 20 Jahren Leidensdruck und dieser neuen Dimension von Gedanken. Für mich war einfach wie klar, bevor ich meinem Sohn oder meiner Frau was antun würde, würde ich mir eher vorher selber das Leben nehmen. Und so bin ich dann eigentlich immer tiefer abgerutscht.
Haben eigentlich andere Menschen da in dieser Zeit auch mitbekommen, was in ihnen vorgeht?
Ja, damals ließ sich das nicht mehr verheimlichen. Mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Ich konnte mich auch bei der Arbeit nicht mehr konzentrieren. Ich habe sehr häufig dann gefehlt bei der Arbeit. Meine Arbeit wurde zwangsläufig auch schlechter. Mir ging es immer schlechter und das hat man dann in diesem Moment definitiv auch von außen gemerkt. Ich habe dann irgendwann auch nicht mehr verheimlicht, dass ich eigentlich lieber nicht mehr leben möchte. Und irgendwann muss ich mich dann mal auf eine ziemlich beunruhigende Art und Weise von meinem Vater. Also mein Vater hat auch, ich hatte mit ihm zusammen die Firma. Und irgendwann an einem Abend habe ich mich wohl auf eine Art und Weise von ihm verabschiedet, die sehr beunruhigend war. Und er ist mir dann, ich hatte auch tatsächlich vor, mir an diesem Abend das Leben zu nehmen. Warum auch immer, habe ich es mir dann anders überlegt, bin dann nach Hause gefahren. Und mein Vater ist mir dann nachgefahren, ohne dass ich es gemerkt habe. Und zu Hause hat dann bereits meine Stiefmutter gewartet. Und weil sie einfach gespürt haben, etwas stimmt nicht. Und da kam es dann auch offen zur Sprache, eigentlich so das erste Mal. Und da hat mich dann auch an diesem Abend meine Frau gefragt, was denn eigentlich der Grund sei, dass ich nicht mehr weiterleben wollen würde. Und und ich habe mich dann entschieden, mich zu öffnen und das anzusprechen, was aus meiner Sicht eigentlich noch das am wenigsten Schlimmste war. Und ich habe dann das erste Mal an diesem Abend meiner Frau gesagt, dass ich ständig diese Gedanken habe, ich könnte homosexuell sein.
Und von den anderen Dingen haben Sie aber nichts
erzählt, ne? Genau, und dass das der Grund sei, warum ich nicht mehr weiterleben möchte. Und die anderen Dinge habe ich natürlich nicht gesagt an diesem Abend. Ich meine, ich kann ja meiner Frau nicht sagen, dass ich ständig Angst habe, ich könnte meinen Sohn missbrauchen. Ich konnte ja genauso wenig sagen, dass ich ständig Angst habe, ich könnte ihr die Kehle aufschlitzen. Das ging einfach nicht. Aber das mit der Homosexualität habe ich dann irgendwann gedacht, ja, dann sage ich doch das, dann habe ich wenigstens was gesagt. Und ja, die Reaktion meiner Frau, die war wirklich wundervoll für mich in diesem Moment. Die erste Reaktion war, du schwul, niemals im Leben. Habe ich gesagt, ja, ich weiß. Dann hätte man jetzt meinen können, alles sei geklärt. War es auch kurzfristig, aber die Zweifel kamen dann natürlich zurück. Und die zweite, eigentlich noch für mich viel wichtigere Reaktion war, dass sie dann gesagt hat, ja, und selbst wenn es so sein sollte, dann werden wir das hinkriegen, dann werden wir irgendwo in der gleichen Straße oder im gleichen Gebäude eine Wohnung suchen und dann können wir beide das Kind haben und wir werden beide das Kind aufwachsen sehen. Und ich habe wie so gemerkt, hey, selbst wenn ich schwul sein sollte, das Leben geht weiter. Hm?
Also das stelle ich mir jetzt schon mal als eine Erleichterung vor. Also zumindest der Frau diesen Teil erzählt zu haben, diese Reaktion erfahren zu haben, das war ja schon mal ein erster Schritt. Gleichzeitig hatten sie sich ja noch nicht komplett geöffnet und sie haben dann ja auch weiter Therapie gemacht, neue Medikamente bekommen. Es ging ihnen dann auch etwas besser, aber die belastenden Gedanken, die sie ja auch noch nicht preisgegeben haben, die waren ja immer noch da. Sie hatten keine Erklärung dafür. Und irgendwann haben sie dann ja über die Therapie hinaus versucht, auf eigene Faust zu recherchieren, sagen sie, selbst herauszufinden, was mit ihnen los ist. Wie haben Sie das gemacht?
Genau, ich habe ja dann in dieser Phase der Suizidalität gab es auch nochmals einen Therapeutenwechsel. Ich habe dann wieder angefangen, Medikamente zu nehmen. Das hat mich dann auch stabilisiert und mich aus der Suizidalität herausgeholt. Und ich habe dann in dieser Phase eine tiefenpsychologische Psychotherapie gemacht. Und der Arzt oder der Psychiater hat einfach gesagt, ich soll immer wieder alles erzählen, was mich belastet. Und das habe ich dann auch gemacht. Irgendwie alle traumatischen Erfahrungen von meinem Leben bin ich 100-mal rauf und runter durchgegangen, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, egal was ich erzähle, nichts von all dem belastet mich. Und doch hatte ich immer noch diese Gedanken, die mich durch den Tag begleitet haben. Und dann habe ich wie so gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir, aber ich weiß einfach noch nicht was. Und da war ich dann das erste Mal wirklich gewillt, mich damit zu befassen und es herauszufinden. Bin dann ins Internet gegangen, habe mir einen Katalog mit allen psychischen Erkrankungen von A bis Z herausgesucht und habe einfach angefangen zu lesen bei A und habe mich durchgekämpft und glücklicherweise so lange durchgehalten, bis ich bei Z war und aufs Thema Zwangsstörungen gestoßen bin. Und da ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ich bin auf all diese Dinge gestoßen, die mich eigentlich über Jahre und Jahrzehnte begleitet haben. Wo ich immer dachte, eben ich sei homosexuell oder tief drin und würde es verdrängen oder nicht wahrhaben wollen, ich bin beziehungsunfähig, ich bin ein Monster, ich bin ein kaltblütiger Serienkiller, all diese Dinge habe ich dann gefunden und das ganze Gebilde hat einen Namen gekriegt, eben Zwangsstörung, und habe mich dann immer mehr damit angefangen zu beschäftigen, habe herausgefunden, was man tun kann und so weiter und
wie,
so fort.
Wie war das? Also ich meine, das war ja Ihr Thema über Jahrzehnte, wie Sie gerade auch gesagt haben. Wie war das dann plötzlich zu wissen, das ist es? Was hat das in Ihnen ausgelöst?
Also ich würde jetzt mal behaupten, das war mitunter einer der schönsten Momente meines Lebens. Endlich zu wissen, hey, ja, mit dir stimmt wirklich etwas nicht, aber es ist etwas, was einen Namen hat und was man therapieren kann. Das war, ich weiß nicht, wie Weihnachten und Ostern am selben Tag. Das war einfach nur phänomenal und ich hatte am Anfang wirklich die naive Vorstellung, dass allein diese Information, allein zu wissen, dass ich eine Zwangsstörung habe, diese Erleichterung, ich hatte das Gefühl, dass das mich bereits heilen würde. Hat es dann aber logischerweise nicht.
Aber hat das aber dazu geführt, ich meine, jetzt wussten Sie ja, was es war. Konnten Sie mit Ihrer Frau dann zumindest mehr besprechen als vorher? Haben Sie das gleich geteilt, diese Erleichterung, dieses Ostern, Weihnachten, alles an einem Tag?
Ja, absolut. Ich habe Schritt für Schritt mich immer mehr geöffnet und ja auch Schritt für Schritt immer mehr von diesen Gedanken erzählt. Also seien es die aggressiven, sei es eben auch die Gedanken auf Beziehungsebene und so weiter und so fort. Was ich sicherlich nicht gleich am ersten oder zweiten Tag offenbart habe, sind diese pädophilen Zwangsgedanken. Aber auch das ging dann nicht mehr viel Zeit. Je mehr ich über dieses Krankheitsbild wusste, je mehr ich über die Themen wusste, die das Krankheitsbild aufgreifen kann, desto mehr habe ich mich auch geöffnet. Und sie wusste eigentlich dann ziemlich schnell alles, was sich in meinem Kopf abspielt.
Wie hat sie reagiert auf das, was sich in ihrem Kopf abspielt?
Ja, glücklicherweise eben nie so, wie ich es erwartet hätte. Sie hat mich weder abgestoßen noch abgelehnt. Natürlich war es für sie auch schockierend und irritierend zu hören, was ich da über all die Jahre für Gedanken hatte. Und natürlich hat sie das wahrscheinlich auch kurz beunruhigt, aber für sie war wie so klar, ich meine, sie kannte mich bereits 14 Jahre und hat mich in diesen 14 Jahren erlebt, wie ich bin, und hat genau gewusst, dass ich sowas, was ich befürchte, könnte ich tun, eben niemals tun würde, weil ich überhaupt kein Aggressionspotenzial hatte. Also ich war nie handgreiflich, ich war nie gewalttätig. Im Gegenteil, ich bin eigentlich ein sehr harmoniebewusster Mensch. Und darauf hat sie einfach vertraut. Sie hat darauf vertraut, dass ich der Mensch bin, den sie erlebt hat in diesen 14 Jahren und dass ich eben nicht der Mensch bin, wie es mir vielleicht meine Gedanken in der gleichen Zeit suggeriert haben.
Also das stelle ich mir wie das nächste große Geschenk vor. Ja? Also einerseits zu wissen, was habe ich denn? Und herauszufinden, ich bin nicht das Monster. Und dann auch noch die Frau, die sie lieben, weiter an ihrer Seite zu wissen und nicht diese Distanz zu spüren oder diese Ablehnung zu spüren. Was waren denn dann die nächsten Schritte? Wie haben Sie sich dann dieser Krankheit gestellt, deren Namen Sie nun kannten? Wie sah die Therapie aus?
Genau, ich habe dann ja recherchiert, was kann man tun, und bin dann eben darauf gestoßen, dass eine kognitive Verhaltenstherapie mit Schwerpunkt auf Exposition mit Reaktionsmanagement das Mittel erster Wahl ist. Und ich bin dann irgendwann beim Googlen auf einer Webseite gelandet von einer Klinik in Los Angeles, habe angefangen, da diese Blogbeiträge zu lesen. Und habe gedacht, die schreiben über mich. Also ich habe diese Blogbeiträge gelesen und dachte, das ist mein Leben. Die schreiben über mich. Und habe mich dann angefangen, intensiver mit dieser Klinik zu befassen. Und dachte, hey, wer die Krankheit so erklären kann, dass ich das Gefühl habe, das ist mein Leben, der kann mir bestimmt auch helfen. Habe dann Kontakt aufgenommen mit der Klinik per E-Mail. Und gefragt, was sie anbieten können, und habe mich dann entschieden für ein Intensivprogramm. Also für mich war klar, ich möchte das nicht online machen, sondern ich möchte vor Ort sein. Und habe mich dann entschieden, nach Los Angeles zu gehen. Und nach der ersten Kontaktaufnahme, bis wir dann als Familie im Flugzeug saßen, vergingen, glaube ich, irgendwas knapp 3 bis 4 Wochen. Und so ist das dann entstanden, dass ich eigentlich meine Therapie in Los Angeles gemacht habe. Und wir waren dann 7 Wochen in Los Angeles, wo ich ein Hardcore-intensives Therapieprogramm absolviert habe, also 3x3 Therapiestunden pro Woche, 7 Wochen lang. Und das war eigentlich dann so der Grundstein für die Zukunft und für die Freiheit.
Sie haben ja länger auch Medikamente noch genommen. Nehmen Sie heute keine mehr?
Nein, genau. Ich habe ja 2015 wieder angefangen und habe dann aber damals mir auch keinen Stress gemacht mit Absetzen. Für mich war wichtig, mich zu stabilisieren, auch wieder mal Lebensqualität zu haben, das Leben genießen zu können. Wohlwissend, dass für mich aber auch klar war, dass ich nicht bis zum Lebensende Medikamente nehmen möchte. Und ich habe sie dann 2018 im Mai, habe ich dann die letzte Tablette genommen.
Sie sind heute ein dreifacher Vater. Können Sie jetzt endlich entspannt und mit ganzem Herzen Vater sein?
Ja, absolut und definitiv. Und das wohlgemerkt, obwohl ich immer noch manchmal solche Gedanken habe, aber diese Gedanken, die lösen gar nichts aus bei mir. Das ist, ob ich jetzt denke, eine Banane ist gelb, oder ob ich denke, ich könnte meiner Frau die Kehle aufschlitzen, emotional fühlt sich das genau gleich an. Es ist einfach nur ein Gedanke, ein belangloser Gedanke, der keine Bedeutung hat und auch emotional nichts mehr auslöst. Und ich im Alltag spielt der Zwang oder die Zwangsgedanken, die spielen im Alltag bei mir tatsächlich überhaupt keine Rolle mehr, so dass ich heute von mir sagen würde, ich lebe eigentlich ein normales, selbstbestimmtes und erfülltes Leben und kann ja auf jeden Fall alle meine 3 Kinder von tiefstem Herzen genießen und wirklich mit voller Aufmerksamkeit auch erleben, wie sie aufwachsen und gedeihen.
Also das heißt, damit ich das richtig verstehe, die Strategie ist nicht zu versuchen, diese Gedanken zu vermeiden, sondern die kommen, aber sie nicht in gewisser Weise nicht ernst zu nehmen, weil sie wissen, sie lösen nichts aus. Sie registrieren sie, sie wissen, das ist dieses Krankheitsbild, aber sie haben damit gelernt, im Alltag umzugehen und einfach zu wissen, sie sind stabil und das wird nicht passieren, was sie denken. Ist das so?
Ja, genau. Also die Gedanken sind eigentlich gar nicht das Problem. Die Gedanken waren nie das Problem. Das Problem war schon immer, wie wir Betroffene mit diesen Gedanken umgehen. Während eben gesunde Menschen, die von Zeit zu Zeit solche Gedanken haben, diese einfach wieder abschütteln können und sich vielleicht kurz wundern, wo ist der Scheiß hergekommen und kurz vielleicht auch irritiert sind, nachher aber nicht weiter darüber nachdenken, stürzen wir Betroffene uns regelrecht auf diese Gedanken und versuchen sie mit allen Mitteln zu bekämpfen und von uns fernzuhalten. Und das Problem ist der Kampf gegen die Gedanken, was alles nur noch viel schlimmer macht, als es ohnehin schon ist, und nicht die Gedanken selbst. Und indem, dass man eben im Rahmen der Therapie lernt, anders mit diesen Gedanken umzugehen, sie nicht mehr für voll zu nehmen, sie einfach nur als das zu sehen, was sie effektiv sind, Gedanken, und mehr nicht, gelingt es einem eben immer besser und irgendwann wird man den Moment erreicht haben, dass solche Gedanken eben keine Rolle mehr spielen und auch emotional nichts mehr auslösen im Idealfall.
Und wenn Sie auf Ihr Leben schauen, auf das, was war, also auch auf Ihr privates Leben, auf das, was war, auf das, was ist, was ist Ihnen heute ganz persönlich im Leben wichtig?
Ja, die Familie, das war sie schon immer. Deshalb hat auch der Zwang versucht, da anzugreifen. Der Zwang stürzt sich ja immer auf das, was einem am wichtigsten ist im Leben. Für mich ganz klar, für mich steht die Familie im Fokus. Möglichst viel Zeit, qualitativ hochwertige Zeit mit der Familie zu verbringen, möglichst viel zu erleben, Dinge zu unternehmen und einfach auch für die Kinder da zu sein. Und das ist sicherlich so etwas vom Wichtigsten für mich in meinem heutigen Leben.
Vielen Dank, Herr Hollenstein. Und gut, dass Sie all das überstanden haben und heute ein solches Leben führen können. Danke für die Offenheit.
Ja, vielen Dank, dass ich Gast in Ihrem Podcast sein durfte. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und ich hoffe, wir können damit vielen Betroffenen da draußen Mut und Hoffnung machen, dass es auch bei sehr schwerwiegender und langjähriger Krankheit durchaus noch besser werden kann, bis sogar dahin, dass man die Krankheit irgendwann sogar vergisst, wie bei mir.
Ich glaube, dass Sie einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass sich diese Hoffnung erfüllen kann. Vielen Dank auch dafür, Herr Hollenstein. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir würden uns sehr freuen. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Podcasts haben, im Podcast Sprechen wir über Mord, redet ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Gemeinsam nehmen sie die Fälle, die oft grausam, mitunter auch verstörend daherkommen, auseinander, aber nie sensationsheischend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Sprechen wir über Mord gibt's jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.